Friedrich Merz ist am Ziel seiner Träume angekommen. Er ist Bundeskanzler. Wie schlägt er sich in seinen ersten Wochen? Wie tickt er und kann er seine Koalition besser zusammenhalten als Olaf Scholz seine Ampelkoalition? Darüber habe ich mit Mariam Lau gesprochen, denn sie hat Einblick. Die politische Korrespondentin der Zeit begleitet Friedrich Merz eng. Jetzt hat sie ein Buch über den Kanzler vorgelegt. Es erscheint, wenn dieser Podcast online geht, am 23. Mai. Mein Name ist Konrad Göke. Ich bin Chefredakteur des Magazins Politik und Kommunikation.
Politik und Kommunikation. Interview.
Frau Lau, gestern, also einen Tag vor unserer Aufzeichnung Mitte Mai, haben Sie den Bundeskanzler Friedrich Merz interviewt. Welchen Eindruck hat er auf Sie gemacht?
Ja, genau. Also es fühlt sich, glaube ich, auch für ihn ganz schön beeindruckend an. Andererseits sagte er dann so, ja, die Leute, die ich jetzt da in Brüssel und Warschau getroffen habe, die kenne ich ja alle schon und so. Aber also man merkte schon, dass das einen ganz schönen Wumms hatte. Und er wirkt aber, finde ich, sehr, ja, also begeistert und will sich reinstürzen und hat so einen Tatendrang, ja, das merkt man schon.
Mhm. Hat er denn Ihr Buch schon gelesen und vielleicht noch kommentiert?
Nee, nein. Also ich habe ihm auch die Fahnen nicht geschickt, weil ich auch dachte, das ist irgendwie komisch, also der muss das richtige Buch bekommen und das mache ich dann mit Widmung, wenn ich richtig was in der Hand habe. Ich habe ja selbst auch noch kein Exemplar, fertig gedrucktes Exemplar des Buches in der Hand gehabt. Ich habe vorhin vom Verlag die Nachricht bekommen, dass erste Presseexemplare da sind. So. Also wenn jetzt Kollegen Rezensionsexemplare bestellen, dann bekommen die auch ein richtiges Buch. Und für die Buchvorstellung ist natürlich schön, aber er hat jetzt noch keins. Er will aber gern eins haben. So, das schon.
Gut, ich musste ja noch mit der PDF-Fahne vornehmen, aber auch die hat einen Untertitel, der heißt, der sucht nach der verlorenen Mitte. Können Sie das ein bisschen erklären?
Ja, also das ist ja, der Titel ist ja entstanden vor der verunglückten Kanzlerwahl, aber das war natürlich die perfekte Illustration, weil genau da er ja darauf angewiesen war, dass auch unter Parteien, die jetzt nicht der CDU traditionell zugetan sind wie die Linke oder auch die Grünen, eher nach dieser Mitte suchen muss. Und dass Parteien wie Grüne oder Linke über ihren Schatten springen, über ihren parteipolitischen Schatten und sagen, zugunsten der Stabilität des Ganzen und der Demokratie, wenn man jetzt pathetisch sprechen will, müssen wir jetzt hier das Parteipolitische hinten anstellen, das ja geheißen haben könnte, soll er doch vor die Wand fahren mit seinem Kurs. Hätten sie ja machen können. Haben sie aber nicht getan, sind über sich selbst sozusagen rausgegangen. Ja. Und da finde ich schon, dass Merz sich dann auch die Frage gefallen lassen soll, wo würde er das denn mal machen? Er hat es ja gemacht bei der Zeitenwende. Ne, da hat die Union mit der Ampelregierung abgestimmt, um das Sondervermögen zu ermöglichen. Und sie machen auch immer für sich geltend, dass sie 50% aller Anträge der Ampel auch mit abgestimmt haben. So, das sind aber oft dann so Vollzugssachen, die irgendwie was mit Brüssel zu tun haben, wo man gar nicht anders kann im Grunde genommen. Und also so als Großtat oder so, finde ich, dann das steht ihm jetzt noch bevor, sowas dann auch mal zu machen.
Großtaten werden ja offensichtlich auch erwartet. Sie schreiben ja auch von Riesenerwartungen, die an Merz gerichtet werden. Man könnte vielleicht auch sagen, aus 100 Tagen sind 100 Stunden oder Minuten geworden. Glauben Sie, dass es so eine Art Prioritätenliste gibt, was man jetzt zuerst anpacken sollte? Oder prasselt das alles jetzt gleichzeitig auf Friedrich Merz ein?
Nee, ich glaube schon, dass es eine Prioritätenliste gibt. Also einmal das Thema Migration. Das war zwar auch von einem gewissen Chaos begleitet, haben wir jetzt eine Notlage oder nicht. Aber wichtig war eben die Geste, wir legen jetzt hier den Schalter um und es wird jetzt richtig was anders. Ja, und diese Geste, dieses Signal spielt in der spielt bei Migrationsbewegungen ja schon irgendwie eine Rolle. Also das wäre eine Priorität. Dann die Wirtschaft auf jeden Fall. Also zum Beispiel diese bessere Abschreibemöglichkeit für Investitionen oder so. Da hoffen sie eben, dass sie das bis zur Sommerpause hinkriegen, dass sie die Energiepreise senken können bis zur Sommerpause, sodass Leute wirklich merken, da wird jetzt was leichter und da wird was anders. So. Und dann ist eine dritte Priorität natürlich, und ich glaube, in seinem Herzen ist es umgekehrt, nämlich der europäische Zusammenhalt. Das ist für ihn, glaube ich, ist wirklich, ich will nicht sagen rührend, aber man merkt schon, dass hier jemand ist, der in Europa, in Brüssel seine ersten politischen Schritte gemacht hat. Ja, das wissen viele Leute ja gar nicht von Merz. Die denken immer, ja, so ein Transatlantiker, 10 Jahre Atlantikbrücke, Vorsitzender und so. Aber dass der ausgerechnet 1989, also in der Zeit der wahrscheinlich größten Euphorie der Europäischen Union, die Mauer ist gefallen in ganz Europa, man rückt zusammen, das wirkt wie ein Siegeszug der liberalen Demokratie, man hat Maastricht, man will enger zusammen und so weiter. Das ist die Zeit, in der Friedrich Merz im Europäischen Parlament sitzt. Ja. Und ich finde, dass man ihm das immer noch so ein bisschen anmerkt.
Haben Sie denn jetzt von den ersten auch Antrittsbesuchen, die er auch in Frankreich und Polen gemacht hat, auch die Reisen in die Ukraine, die er mit Keir Starmer und Macron durchgeführt hat, das Gefühl, dass sich da wirklich was bewegt? Oder ist das alles jetzt noch so im Symbolischen und klar, ist jetzt ein Flugzeug, ist mal da, Hymne wird gesungen, Fahne geschwenkt und dann wartet zu Hause der triste Alltag?
Naja, also was sich da tut, also wenn die Europäer jetzt, ganz egal was die Amerikaner machen, zu eigenen Sanktionen kämen, da bin ich jetzt noch nicht so sicher, was da genau passiert. Und wenn es wirklich gelänge, so eine Art Ultimatum zu etablieren, wenn du Putin weiterhin zivile Ziele in der Ukraine beschießt, dann werden wir antworten, zum Beispiel auch mit dem Taurus. So. Diese Möglichkeit ist jetzt jedenfalls irgendwie näher. Ob es gelingt, jetzt, wir haben ja, der Countdown läuft ja sozusagen zu dem Termin am Donnerstag, wo Zelensky gesagt hat, ich fahre nach Istanbul, Putin verlangt hat, dort muss ein direktes Gespräch stattfinden. Ich glaube noch nicht dran, dass Putin da auch hinfährt. Aber es kommt ja auf den entscheidenden europäischen Zusammenhalt an und ob die Europäer unabhängig von den Amerikanern irgendwas auf die Beine gestellt kriegen. Und das ist für Merz eine absolute Priorität. Und ja, mal schauen, wie viel die Europäer wirklich selber machen können.
Er ist ja jetzt ein sehr außenpolitischer Kanzler, hat er ja auch deutlich gemacht, sich den Nationalen Sicherheitsrat auch ins Bundeskanzleramt geholt. Wie sehen Sie denn jetzt die Aufteilung zwischen dem Kanzleramt und dem CDU-geführten Außenministerium? Also bleibt da noch was übrig für unseren Außenminister Wadefuhl?
Naja, ich finde, das hat man ja jetzt schon gesehen. Ne? Also der Besuch in Israel war jedenfalls der Versuch, auch da eigenständige Töne anzuschlagen. Also er hat einerseits natürlich die Staatsräson nochmal bekräftigt, Israels Existenz ist Teil unserer Staatsräson. Ich finde, dass das inzwischen sehr hohl klingt, weil man gar nicht mehr so richtig weiß, was da jetzt konkret draus folgt. Er hat aber auch gesagt, die Israelis sind zu humanitären Hilfen verpflichtet. Ob und wie weit da die Bundesregierung bereit ist, Druck auszuüben, weiß ich nicht. Aber jedenfalls, ich will nur sagen, ich fand schon, dass man spürt, dass es da ein Außenministerium gibt, das auch eigene Aktivitäten so entfaltet oder sowas. Das wird jetzt, ich glaube nicht, dass der Wadefuhl in Kollisionskurs zu Merz gehen wird oder so, aber muss ja auch nicht immer sein, dass die einander widersprechen. Man kann ja auch ganz bewusst mal an einem Strang ziehen. Und also was die Eigenständigkeit oder Erkennbarkeit angeht, wie gesagt, da hatte ich schon den Eindruck, das ist schon so. Also man merkt, dass da jemand sitzt, der auch was will.
Gucken wir noch mal auf Merz persönlich. Schreiben in dem Buch, zitiere das mal, er ist ein Konservativer in einer Ära der Autoritären, der sich den Titel konservativ immer wieder neu verdienen muss, weil er ihn gelegentlich verspielt. Das müssen Sie erklären.
Ja, also da kommt es natürlich auf die Definition von konservativ an. Ich habe jetzt mal eine sehr wohlwollende benutzt, nämlich, dass man sagt, ein Konservativer zeichnet sich vor allen Dingen durch einen gewissen Staatsernst aus. Also er fühlt eine Verantwortung für das Gelingen des Ganzen, für die Stabilität der demokratischen Ordnung, der Institutionen und so weiter und so fort. Und Merz hat, finde ich, an so einem entscheidenden Moment, nämlich da im Januar, als es um die Migrationswende ging, einfach ohne Rücksicht auf Verluste, so hat das ja auch gesagt, ich gucke nicht rechts, ich gucke nicht links, ich gehe einfach durch, praktisch einen Unfall gebaut, wie das halt so ist, wenn man nicht links und nicht rechts guckt. Und das ist ihm einfach so unterlaufen. Also eine gemeinsame Abstimmung mit der AfD sollte eigentlich nicht sein. Er hat ja dann während dieser Woche, die ich im Buch Höllenwoche nenne, noch gesagt, dass es ihm leid tut, dass es dazu gekommen ist. Und da hat die AfD natürlich Hohn und Spott über ihn ausgegossen in dieser Sitzung schon. Und wenn man da saß und hat geguckt, wie die Unionsabgeordneten diese Sätze von Bernd Baumann, dem AfD-parlamentarischen Geschäftsführer, gehört haben, der dann gesagt hat, jetzt stehen Sie hier, Herr Merz, mit schlotternden Knien und wenn Sie noch die Kraft haben, folgen Sie uns und so weiter. Also das war hart und unnötig, vollkommen unnötig. Also der Antrag hat ja gar nichts bewirkt, außer so eine Art Willensbekundung, hatte gar keinen bindenden Effekt auf die Regierung. Das hat gar nichts gebracht, außer der Welt zu zeigen, dass Merz im Zweifel eben doch Dinge mit der AfD zusammen macht. Und dann hatte man Demonstrationen im ganzen Land, Sturm auf Geschäftsstellen der CDU und so weiter, für nichts und wieder nichts. Er wollte ja nichts damit sagen. Also ich nehme ihm ab, dass er mit diesen Leuten nichts zu tun haben will. Aber er hat sich eben in eine Lage gebracht, die dazu geführt hat. Und das finde ich eben, das ist nicht konservativ. Konservativ wäre eine große Vorsicht bei diesen Prozessen und bei diesem Thema.
Sie sagen ja, Sie nehmen ihm das ab. Das sagt ja, sagen ja auch nicht wenige im Lager des politischen Gegners. Warum nehmen ihm das so viele andere Leute nicht ab? Ist das eher, weil die Leute ihm das nicht abnehmen wollen oder gibt er ihnen da einfach zu viel Futter?
Naja, ich glaube schon, dass viele Leute nicht bereit sind, den Unterschied zwischen rechts und rechtsextrem wirklich zu machen. Dass sie auch, das ist ein bisschen so wie bei Helmut Kohl auch gewesen, ne? Wenn man erstmal jemanden zum Feind erkoren hat, dann lässt man davon nicht gerne los und so. Und dann muss man sagen, dass Merz halt gelegentlich immer mal wieder, es ist sehr selten geworden, finde ich, aber immer mal wieder so Ausbrüche ins Ressentiment gewagt hat, die dann eben für viele Leute klangen, als hätte er da Sympathien, als müsste er Sympathien haben, auch für die AfD. Also was weiß ich, die Flüchtlinge lassen sich hier die Zähne machen, lassen sich das gesamte Gebiss sanieren und die deutschen Patienten sitzen nebendran und kriegen keinen Termin so. Das sind halt so Sprüche, die man erstens schlecht recherchiert, weil es so nicht stimmt. Und dann, ja, bewirken die halt nichts als Ressentiment. Man weiß gar nicht, womit man dann damit hin soll und so. Naja, und das ist dann vielleicht auch bei vielen so ein Moment, wo sie denken, ja, der ist da, hat da Neigungen nach ganz rechts oder so. Wie gesagt, ich würde ihm die nicht unterstellen. Ich finde, das ist ganz klar. Aber die CDU hat das noch vor sich, da einen guten Ton zu finden im Umgang mit der AfD.
Es gibt ja das Vorbild auch Donald Trump, jetzt nicht inhaltlich, aber in dem Sofortismus, so nennen sie das, alles gleich zu machen, alles am ersten Tag meiner Kanzlerschaft tue ich dies und jenes, ist, und der fährt ja mit Populismus verdammt gut. Ist Populismus vielleicht nur ein Problem, wenn man es nur ein bisschen macht?
Naja, ich finde, das Problem bei Donald Trump ist nicht der Populismus. Also ich wäre froh, wenn also zum Beispiel, wenn ein Populist heißt, dass man mit seinem Auftreten Leute begeistert. Ja? Also wer ist unser beliebtester Politiker? Das ist Boris Pistorius. Der ist offenbar in der Lage, auch Botschaften, die die Leute gar nicht so besonders gerne hören, so zu formulieren, umstandslos, klar, entschieden, einfach und so weiter, dass er zu dieser Beliebtheit kommt. Das heißt, was ich sagen will, ist, man kann auch ein Populist sein, ohne Schaden anzurichten. Das Problem bei Donald Trump ist, und da kommen wir wieder aufs Ressentiment, dass er das Gefühl, ich weiß gar nicht, ob er es wirklich hat, aber jedenfalls in alle Welt rausträgt, Amerika wird von allen übers Ohr gehauen, Donald Trump wird von allen gemein behandelt und so weiter. Und man agiert eben aus diesem Ressentiment, aus dem Hass und so weiter. Ja, also Hass, Verachtung für Frauen, Verachtung für Schwarze. Also letztlich habe ich das Gefühl, das läuft immer mehr auf so eine Art White Supremacy, also so Herrschaft der Weißen irgendwie raus. Naja, und das, das finde ich, ist das Problem bei Trump und nicht das Populäre oder der Populismus. Was ich zu dieser Merz'schen Geste noch finde, mit dieser Entschiedenheit und sofort ab Tag 1 werde ich fand das jetzt nicht nur falsch. Also in der Situation, wo man diesen Mord in Aschaffenburg an dem kleinen Kind hatte, dass da Leute endlich mal sehen wollen, dass entweder dem Kanzler oder eben damals dem Oppositionsführer anzumerken ist, dass denen das was angeht. Das finde ich, das war so ein bisschen ein Problem an der Ära Scholz, dieses Schmallippige und ich habe einen Plan und das geht euch aber nichts an und man hat praktisch so ein Türschild, bitte nicht stören und so weiter. Da wollten die Leute, und das finde ich auch vollkommen richtig, sehen, das macht mir was aus, was hier passiert. Und ich möchte, dass sich das jetzt ändert. Ob man dann wirklich ein Rezept hat, sowas zu verhindern, wir wissen alle, es lässt sich nicht hundertprozentig verhindern, aber man kann schon einiges tun, um die Wahrscheinlichkeit zu verringern, dass solche Sachen passieren. Indem man also zum Beispiel die Zahl der jungen Männer, die ungesteuert hierher kommen, einfach verringert, schlicht und ergreifend. So. Und von daher, ich verstehe, was Sie meinen mit Trumpismus und so, aber das ist nicht der einzige Aspekt, den das hat.
Es war ja die Theorie von Scholz und seinem Team, ein bisschen dieses Royals-Thema zu kopieren, never explain, never complain. Das hat, glaube ich, 2 oder 3 Wochen funktioniert, bevor er angefangen wurde zu explainen. Wie viel Emotionen tun denn einem Kanzler gut? Wenn jetzt Friedrich Merz reinkommt, der ist manchmal ungestüm. Also ich glaube, die sollten jetzt beide derselben Meinung sein, dass es nicht gut wäre, dann eine Rolle zu spielen, die Emotionen ganz abzulegen. Aber wie würden Sie das diagnostizieren? Wie viele Emotionen sollte ein Kanzler zeigen?
Er soll sie auf jeden Fall nicht wegtragen lassen. Also dass da jemand vor einem steht, der aus Fleisch und Blut ist und der an Herz hat und der Dinge, den Dinge erstecken und so weiter. Das ist alles völlig in Ordnung, aber man kann von jedem Erwachsenen und erst recht von einem, der da vorne steht, erwarten, dass er sich halt nicht wegtragen lässt davon. Ne?
Emotionen, zumindest mit den Emotionen gekämpft hat Friedrich Merz, als er durch den ersten Wahlgang als Kanzler durchgefallen ist. Sie hatten sich ja sowieso...
Wahrscheinlich allen so gehen.
Ja, natürlich. Das ist natürlich das Ding, dass natürlich er wusste, dass jetzt hunderte Kameras auf ihn gerichtet sind. Und ich habe mir in dem Moment gedacht, das musst du wirklich deine Gesichtsmuskeln kontrollieren. Ja, ne? Das ist ihm nicht viel besser gelungen als uns allen wahrscheinlich. Okay. In so einer Situation mit dem Hintergrund, wie steinig und lang sein Weg gewesen ist, da hinzukommen. Was haben Sie da gedacht in dem Moment?
Ja, ich habe so ein bisschen mich gefragt, ob er sich das auch selbst eingebrockt hat. Also zum einen durch die Art, wie er Wahlkampf gemacht hat, dass der nämlich ein Wahlkampf war, der eben nicht zuverlässig in die Mitte und aus der Mitte raus agiert hat, sondern oft mit ja, Verachtung. Also ich erinnere an so eine Szene, wie er in, ich glaube, das war in Halle oder war es in NRW, ich weiß nicht mehr genau, jedenfalls war das noch vor den Sondierungsgesprächen, überhaupt war es noch vor der Wahl, da hat er so gesagt, was glauben Sie, wie sinnlich SPD und Grüne werden, wenn ich denen den Schlüssel für die Dienstwagen vor die Nase halte, auf so einer Veranstaltung. Diese Art von Verachtung und auch die, was er zum Teil so über die Grünen gesagt hat und dann links, grün ist vorbei und so, und dann muss man aber ein paar Wochen später um deren Zustimmung bitten für die beiden zentralen Projekte, also einmal zum Kanzler gewählt zu werden, dann das Schuldenpaket zu machen. Und man erwartet also von Grünen und auch von Linken, wie gesagt, dass sie über ihren Schatten springen und Dinge machen, zu denen Merz im Wahlkampf nicht bereit war. Und da habe ich, in dem Moment habe ich dann so ein bisschen nach dem ersten Wahlgang gedacht, ja, sowas kommt halt so ein bisschen von sowas, ne? Und man, Merz macht jetzt immer den Punkt, der ist auch nicht falsch, dass sowohl Kohl als auch Merkel sehr viel mehr Abweichler hatten. Aber die haben eben andere Koalitionen geführt. Ne? Bei Merkel waren es manchmal 50 Leute, die eher von der Fahne gegangen sind und so. Und man muss auch sagen, finde ich, auf der anderen Seite, jemand, der seinen Vorsitzenden oder den gemeinsamen Kanzler in so einem Moment hängen lässt, womöglich auch noch aus Unkenntnis darüber, dass ein zweiter Wahlgang jetzt nicht unmittelbar folgt, wie in einem Landtag oder so, ist auch schon ein bisschen sehr klein.
Jetzt hat er sich unionsseitig ja das Kabinett besetzt. Bei Angela Merkel habe ich mal gehört, dass eines der Probleme war, dass sie sich nie eine Nummer zwei reingesetzt hat. Also es musste immer genug Abstand vom Format da sein zwischen ihr und ihren Ministern. Wie beurteilen Sie denn die Personalpolitik von Friedrich Merz in dieser Hinsicht?
Also ich finde schon, dass im Kabinett jetzt niemand ist, der, also sagen wir mal, Armin Laschet hat ja seine Kabinette immer so gemacht, dass da lauter wirklich sehr eigenständige Köpfe waren, die auch für sich selbst genommen Bekanntheitsgrad haben, eigensinnig sind, was weiß ich, ein Herbert Reul oder so als Innenminister, ne, wo jetzt klar war, die ticken gar nicht unbedingt immer gleich, aber Laschet war jetzt wichtig, er hat ein Kabinett voller Leuten, die was hermachen, auf eigene Faust auch. Das ist ein Risiko. Und dieses Risiko ist Merz eben nicht eingegangen. Das Kabinett ist, also wo es nicht gerade Neulinge sind, es sind alles, auch unter den Neulingen sind Leute, mit denen er persönlich gut bekannt ist und wo er das Gefühl hat, auf die kann er sich verlassen. So, und ja, mal schauen. Also, ob das, also das ist jedenfalls seine Personalpolitik. Leute, die nicht aus der Reihe tanzen. Ganz anders ist es bei der Besetzung im Kanzleramt. Also die Beamten, die Spitzenbeamten, die wichtigsten Abteilungen leiten im Kanzleramt. Da sind Leute, die durchweg als exzellent gelten und auch als Leute, die über Jahre und Jahrzehnte Professionalität entwickelt haben und diplomatisches Geschick und so weiter. Die sind jetzt auch nicht eigenständig, sie sind ja auch Beamte. Aber das sind auf jeden Fall Leute, die sind auch zum Teil kommen die aus anderen, also Häusern, jetzt, ich meine, SPD-geführten Häusern, grün-geführten Häusern und so weiter. Also da hat er nicht darauf geachtet, zwingend, dass die irgendwie aus demselben Stall kommen wie er oder ideologisch so. Aber da hat er auf Exzellenz geachtet. Und das ist ja schon mal auch was wert, dass sozusagen im Maschinenraum lauter Leute sitzen, die echt wissen, was sie machen und denen man viel zutrauen kann.
Trotzdem vermissen viele in der ersten Reihe ja zum Beispiel ein prominentes Gesicht aus Ostdeutschland. Da weiß man, da streitet man ja ein bisschen, ob man die Wirtschaftsministerin Katharina Reicher als solches ansehen sollte oder nicht. Ich habe die rhetorische Frage mal gehört, warum hat er nicht zum Beispiel einen Rainer Haseloff überredet, dem Osten Profil dazu geben, dann wird ein Nachfolger da aufgebaut. Das war ein Personalplan, den einige wirklich ansprechend fanden. Warum hat er das nicht gemacht? Also hat ja eigentlich jetzt im Osten nicht einen total blinden Fleck, oder?
Nee, überhaupt nicht. Also er weiß, dass er da nicht sehr beliebt ist. Ich glaube, bei Rainer Haseloff war ehrlich gesagt die Überlegung, den brauchen wir da, weil die Union, den brauchen wir in Sachsen-Anhalt, so meine ich, weil die Union Angst hat, wirklich große Angst hat und auch keine unberechtigte Angst, dass im nächsten Jahr die AfD dort eine absolute Mehrheit bekommt und schlicht und ergreifend auch ohne die CDU regieren kann. Und da würde ich mal sagen, das war der Grund dafür. Ich finde so ein bisschen komisch diese Sache mit Katharina Reiche. Also die ist nun wirklich Brandenburgerin. Also klar, er hat jetzt eine Weile da nicht mehr gelebt, hat sich nicht mehr darum gekümmert. Aber braucht man wirklich jemanden, der immer nur auf Strukturprobleme fokussiert? Oder brauchen wir nicht jetzt wirklich jemanden, und da weiß ich überhaupt nicht, wie gut sie das machen wird, ich will jetzt gar keine Vorschusslorbeeren geben, aber das ist hier eine Energiepolitikerin. Und die Energiepreise zählen zu den wichtigsten Problemen der deutschen Wirtschaft und so. Also da finde ich zu sagen, da nehme ich so jemanden und kümmere mich nicht um den Regionalproporz, das leuchtet mir schon ein.
Woran glauben Sie, liegt das überhaupt, dass die Eigenschaft, ostdeutsch zu sein, etwas ist, was man nicht erwirbt, wenn man hinzieht, aber sehr leicht verliert, wenn man weggeht?
Guter Punkt. Tja, weil es ist ja wirklich, gibt schon da große Ungerechtigkeiten. Also die Zahl der Universitätspräsidenten, die aus dem Osten kommen oder so, die ist einfach absurd niedrig. Und das kann nicht damit zusammenhängen, dass die aus dem Westen alle so grandios sind. Also da ist schon wirklich was schiefgegangen, und dass man sich da gerade weil das so ein heißes politisches Pflaster ist im Osten, mehr Repräsentanz in der Bundesregierung wünscht, kann ich absolut verstehen. Ich finde aber, wie gesagt, auch, es steht jetzt einfach im Vordergrund, dass die Gesamtlage brenzlig ist. Und ja, aber also Leute, die den Punkt machen, das leuchtet mir total ein.
Jetzt sitzt ja Friedrich Merz in einer Regierung mit einer SPD, die ihn für sein Manöver in der Höllenwoche sehr scharf kritisiert hat. Olaf Scholz hat ja mit der FDP einen Koalitionspartner gehabt, der spätestens ab dem ersten Jahr im Überlebenskampfmodus war und dann gleichzeitig noch die Hypothek mit den nicht verfassungsgemäßen Haushalten. Sehen Sie da ähnliche Fliehkräfte oder irgendwie Tretminen, die auch in der Merz-Regierung noch da sind?
Ja, also ganz eigene, ne? Probleme. Also die SPD muss sich halt nochmal irgendwie neu sortieren. Will sie die Partei der arbeitenden Bevölkerung sein oder will sie die Partei, die sie jetzt faktisch soziologisch mehrheitlich ist? Also sie ist ja seit den 80er Jahren spätestens eine Partei der Akademiker und der Beamten. Für wen will sie Politik machen? Also da diese Auseinandersetzung ums Bürgergeld, die war ja da paradigmatisch. Ne? Will man also sozusagen allen so eine Art Absicherung verschaffen oder will man diesen alten Leistungsgedanken in den Vordergrund stellen? Wie verhält sich die SPD dazu, dass gerade in Nordrhein-Westfalen ihr immer mehr Leute zur AfD weglaufen? Ja, wie will sie mit dem Migrationsthema umgehen? Wie will sie darüber reden? Ich habe oft den Eindruck, viele Sozialdemokraten sind heimlich der CDU ganz dankbar, dass sie in der Frage so eine harte Linie fährt oder so. Und ja, also wenn man sich mal anguckt, so um uns herum, wo sind Sozialdemokraten erfolgreich, kommt man schnell auf Dänemark, ne? Eins der wenigen Länder, in denen es gelungen ist, die Autoritären wirklich winzig klein zu machen. Und wie ist das gelungen? Durch eine sehr, sehr harte Migrationspolitik und durch eine sehr harte Sozialpolitik. die sehr stark auf Leistung und du sollst dir Arbeit suchen und so weiter setzt. Und
aber ist das für das Management von der Koalition für Friedrich Merz jetzt eher ein Problem, weil das so starke Überschneidungen sind? Wem gehört dieses Thema? Oder glauben Sie, dass die SPD so mit sich selber beschäftigt ist, dass es dadurch zu einem Problem für den Kanzler wird?
Nee, also ich glaube, dass einfach immer wieder die Sozialpolitik ein Problem sein wird. Und dann die Frage, also im Zusammenhang mit Migration, wie geht man mit den europapolitischen Fragen um? Also das ist eben auch eine wirklich interessante Frage bei Merz. Wenn es zu Interessenkonflikten kommt zwischen deutschen und europäischen Interessen, wofür wird er sich dann entscheiden? Und da würden halt die Sozialdemokraten oft für sich reklamieren, dass sie europäische Interessen voranstellen, also zum Beispiel den Erhalt von Schengen. Und Merz und die Union würden eben sagen, Schengen muss im Zweifelsfall mal leiden, wenn wir an unserer Grenze zeigen müssen, wir haben hier die Kontrolle.
Nochmal zum biografischen Faktor Merz. Sie schreiben ja unter anderem ein Kapitel über seinen Großvater mit NS-Vergangenheit, schreiben auch bei Merz und seinem Umgang mit den Frauen auch über seine Familie, auch über diese leidige Abstimmung 97 mit der Vergewaltigung der Ehe, was ja auch etwas ist, womit er sich dann immer wieder auseinandersetzen muss, weil eine Korrektur in diesem Zusammenhang natürlich nur von denen registriert wird, die diesen Vorwurf nicht sehr schön verwenden.
Richtig,
Sie können, wenn Sie so ein Buch schreiben über einen Politiker, wie balancieren Sie da Privatleben und öffentliches Leben? Wie entscheiden Sie, was muss da rein, was kann auch raus?
Gute Frage. Also da, wo ich es halt weiß, das ist ja schon mal ein Punkt, ne? Viele Sachen weiß ich ja einfach auch gar nicht. Also zum Beispiel, er hat ja mal gesagt, also ich weiß den Wortlaut nicht mehr, aber sinngemäß war es, wenn ich ein Chauvinist wäre, wie Sie hier alle immer behaupten, dann würde ich zu Hause einen Heidenärger kriegen von meiner Frau und meinen Töchtern. Und ich wüsste wahnsinnig gerne, ob das so stimmt. Also ob die tatsächlich zu Hause Diskussionen haben über Sachen, die er sagt. Aber das wollen die nicht, dass man da reinhorcht. Und da habe ich natürlich auch höchsten Respekt davor. Ich bin selber Mutter von 3 Kindern. Würde auch nicht wollen, dass unsere Debatten publik werden oder sowas. Ja. Von daher, also ich mag nicht rumschnüffeln in anderer Leute Privatleben. Und was jemand nicht öffnen möchte, bleibt zu. Aber natürlich merkt man schon, dass diese Familienorientiertheit von Merz, die spielt eine Rolle. Also der Gedanke, welche Welt hinterlassen wir den Enkeln oder so, der ist sehr, sehr eng mit seinen 7 Enkeln. Und früher sind die auch zu zweit mit denen in Urlaub gefahren, ohne die Eltern. Das muss man sich mal vorstellen. Also so, ja. Ich lasse es immer mal wieder einfließen, aber in Grenzen wirklich.
Und was sind die logischen ersten Quellen, die man angeht? Fährt man dann in den Kreisverband und fragt dann mal den Förster oder oder sind das so Leute, die sie dann einfach sagen, okay, das weiß man, dass die ihn gut kennen?
Ja, also ich finde halt, ich wollte ja gerade keine Biografie schreiben. Ich bin einfach radikal nach den Themen gegangen, die mich interessieren und habe da mich gefragt, also ich versuche ja den Merz irgendwie so in so eine Kulisse zu stellen von Leuten, die ihn entweder geprägt haben oder die ein bestimmtes Thema prägen oder die Partei prägen in irgendeiner Weise. Und in dieser Kulisse wird da für mich deutlicher fast noch, als wenn ich jetzt irgendwie seinen Fußballcoach treffen würde. Ich weiß gar nicht, ob er Fußball gespielt hat oder so. Aber das es ist ja eben keine Biografie. Ne? Es ist ja Versuch, so wie in so mit so Tortenstücken sich da den ganzen Kuchen zu erarbeiten.
Sie zitieren ja den Soziologen Andreas Reckwitz, der sagt, ein großes Problem für eine Gesellschaft jetzt in der Moderne ist, dass sie einen Verlust Erfahrung hat und der Spätmoderne. Den Unterschied kenne ich persönlich jetzt gar nicht richtig. Vielleicht können Sie mir den noch erklären. Da bin ich soziologisch nicht bewandt genug. Haben Sie das Gefühl, dass Friedrich Merz darauf eine Antwort hat? Und wenn ja, glauben Sie, die Antwort hat eine Chance?
Auf jeden Fall. Also ich glaube, dass der Schrecken, der einen ergreift, wenn man hört, VW muss 40.000 Arbeitsplätze dicht machen oder so, oder Siemens ist nicht mehr das, was es mal war, und ich erkenne den Jungfernstieg nicht wieder oder so weiter. Also diese Erfahrungen von Verlust, die haben ja sehr viele Leute. Und wenn man als Politiker also sozusagen klar machen könnte, das und das kann ich retten. Er kann ja nicht alles retten. Also er wird die Autoindustrie in ihrer für uns gewohnten Form ist einfach nicht zu retten. Die haben auch zu viele Gelegenheiten verpasst, sich zu modernisieren und so weiter und so fort. Und diese behutsame Vermittlung zwischen irgendwas bewahren und aber natürlich die Notwendigkeit sehen, dass wir echt aus dem Quark kommen müssen und so, das ist eben jetzt seine Aufgabe, ne? Aber also ich glaube, die Besetzung des Kulturstaatsministeriums mit Wolfram Weimar.
Das ist ein Kulturmensch.
Die ist ja so ein Signal, dass ja, also dass eben auch der Blick auf die gesamte deutsche Geschichte, auch auf die vertriebenen Erfahrungen und geweitet werden soll und eben nicht einfach nur auf Kolonialismus und was weiß ich, also wie das Claudia Roth gemacht hat, wobei ich finde, man soll sich auf jeden Fall mit Kolonialismus beschäftigen, keine Frage. Es ist ein unterbelichtetes Thema, aber Sie wissen, was ich meine. Also Geborgenheit zu erzeugen, indem man an gemeinsame vergangene Zeiten erinnert oder so weiter. Also ich zum Beispiel, die Weimarer Republik, die steht uns immer nur als Katastrophenszenario und der Weg zum Desaster und so weiter vor Augen. Aber was das eigentlich war, was für großartige also Entwicklungen in der Fotografie, im Tanz und so weiter, was sich da so abgespielt hat. Ja gut, das wird schon auch gesehen, aber da kann man immer wieder neue Sachen entdecken oder in den 50er Jahren oder so weiter. Ich weiß nicht, ob Sie Harald Jena kennen, den Autor. Der hat über diese beiden Phasen großartige Bücher geschrieben, die einem da nochmal die Augen öffnen. Ja, was für tolle Entwicklung es da gegeben hat und wie die Leute gelernt haben, wirklich als gesamte Gesellschaft und so, sich Dinge in riesen Schritten fortentwickelt haben und so. Und da irgendwie ein Augenmerk drauf zu richten, das kann natürlich jetzt nicht eine Bundesregierung machen oder so. Aber man kann als Bundesregierung natürlich Dinge anregen, auch durch Reden, durch Ausstellungen und so weiter. Mal schauen, ja.
Es war Friedrich Merz ja lange Außenpolitikbetrieb draußen. Er hat ja gewartet, bis die alte Zitat weg ist. Hat damit Angela Merkel gemeint. Jetzt ist es ja so, dass der politische Gegner ihm natürlich vorwirft, er ist stehen geblieben von vor x Jahren. Haben Sie da eine Entwicklung in ihm gesehen? Also wo hat er sich Ihrer Meinung nach geupdatet, wenn man so will? Und wo sprechen noch die Nullerjahre aus ihm?
Also ich glaube, dass er mit allen möglichen Entwicklungen gar nicht mehr so vertraut war. Also Rechte von Schwulen und Lesben und so, da hat er sich im Ton in der Vergangenheit wahnsinnig vergriffen, hat wirklich brutale Sachen gesagt. So. Also als Klaus Mowereit, der frühere Berliner Bürgermeister, sein Coming-out hat, hat er irgendwie gesagt, ja, alles schön und gut, Hauptsache er lässt mich in Ruhe oder so, so. So Sprüche halt. Und mein Eindruck war, dass er es selber auch ein bisschen genossen hat, aus dieser etwas piefigen, was heißt etwas piefigen, sehr piefigen Ecke rauszukommen und so. Und das ist interessant, finde ich, wenn man Leute dabei beobachtet, wie sie so bestimmte eigene Scheuklappen abwerfen und dann passieren Dinge, die irgendwie man selber auch interessant findet, ne?
Ich würde gerne noch zum Abschluss über die innenpolitische Herausforderungen sprechen. Außen hatten wir ja schon angeschnitten. Da beschreiben Sie die wirtschaftspolitische Kehrtwende, die er jetzt auch mit dem Schuldenpaket gemacht hat, als Paradigmenwechsel. Und was glauben Sie, schafft es Merz und auch die Regierung, dieses Geld, das jetzt frei geworden ist, tatsächlich so einzusetzen, dass es da ankommt, wo es muss? Weil ich kann mir noch erinnern an den Digitalpakt. Da sind am Ende ja hunderte Millionen, wenn nicht Milliarden, einfach liegen geblieben und nicht abgerufen worden. Und darüber hat irgendwie noch keiner gesprochen. Also wie sehen Sie das? Ist das auf dem Schirm und trauen Sie das seiner Regierung zu?
Wir haben ihn das gerade in dem Interview auch gefragt. Und er wirkt wild entschlossen, das zu machen. Allerdings ist ja auch klar, was der Staat da tun kann, selber ist auch begrenzt. Aber jetzt hat er natürlich sehr viel Geld, um damit zu arbeiten. Und der Witz bei diesem Plan oder bei diesen Ökonomen-Ideen, die eingeflossen sind in den Koalitionsvertrag, ist ja, dass man sagt, wir machen eine Kombination aus Resilienzstärkung, auch durchaus im rüstungspolitischen Sinn gemeint, also mehr Drohnen, meinetwegen auch mehr Panzer, mehr Luftabwehr und erzeugen dadurch gleichzeitig Wachstum und schaffen vielleicht sowas wie, also dass Teile der Outdoor-Industrie, die einfach nicht mehr auf den grünen Zweig kommen, umgewidmet werden zu Drohnenproduktion, Batterieproduktion, was weiß ich, ich kenne mich da nicht genügend aus, aber da anscheinend gibt es da Möglichkeiten oder so. Und mein Eindruck von Merz ist schon, was die Politik da tun kann, will er auf jeden Fall tun. Ob das gelingt, da konnte man im Koalitionsvertrag ja deshalb Zweifel haben, weil halt unheimlich viele sozialpolitische Forderungen noch drin sind, die in erster Linie konsumtive Ausgaben sind, wie man sagt, ne? die so verfrühstückt werden, also Mütterrente, Pendlerpauschale, Agrardieselsubvention, Gastro, Mehrwertsteuererlass und. Das sind ja alles so Sachen, die kreieren kein Wachstum. Und das ist schade, dass man darauf nicht verzichten konnte. Aber das waren halt, glaube ich, in Merz Sicht politische Notwendigkeiten, wo es auch interessant ist, ne, dass die beiden sogenannten S-Parteien, also die sozial orientierten Parteien CSU und SPD, da auch gegen die ordoliberale CDU ein Bündnis geschlossen haben, gegen das sich Merz schlicht und ergreifend nicht wehren konnte. Ja, das ist jetzt die Lage, wie sie ist. Aber meine Hoffnung ist halt trotzdem, dass das Budget jetzt für diese Infrastrukturmaßnahmen so groß und gleichzeitig auch so festgelegt ist, dass man nicht dran vorbeikommt, das wirklich auch buchstabengetreu zu machen. Aber da haben wir ja schon Pferde kotzen sehen und mal schauen, ob sie diesmal auch wieder kotzen.
Es gibt noch zwei Bälle, die Merz auch in der Luft halten muss, neben der SPD. Das ist einmal die CSU, Sie sprachen es ja an, einer der S-Parteien. Wie beurteilen Sie denn jetzt sein Verhältnis zu Markus Söder? Also ist es immer noch eine schlechte Idee, wenn man Markus Söder hinter einem stehen hat, um einen den Rücken zu stärken?
Würde ich immer sagen. Ist immer Vorsicht geboten. Und also von Loyalität kann man da, glaube ich, auf gar keinen Fall ausgehen. Es ist jetzt so ein Burgfrieden da, weil man auch tatsächlich in dieser Migrationsfrage anders als vor 10 Jahren jetzt eng beieinander ist und so. Aber wir haben ja jetzt schon gesehen, dass am ersten Tag, als Merz in Warschau auf der Bühne stand quasi, hat er den Dobrindt angerufen und ihn gebeten, nicht seinerseits auch an die polnische Grenze zu fahren und da irgendwie Strongman-Auftritte hinzulegen oder so an dem Tag. Und da finde ich, da hat sich schon so ein bisschen angedeutet, dass man da jederzeit wieder in Konfliktlagen geraten kann. Also nochmal, ne, wenn die Frage ist, widmet man sich europäischen Interessen oder deutschen Interessen, wenn die beiden kollidieren, dann würden vielleicht CDU und CSU unterschiedliche Antworten geben.
Es ist ein gutes Stichwort, weil auch die CDU mich interessiert. Da hat ja Carsten Linnemann sich entschieden, als Generalsekretär in der Partei zu bleiben und der Partei, so hat er es genannt, eine eigene Stimme zu geben. Glauben Sie, dass er eine Chance hat, dass die CDU da eine eigene Stimme hat? Bei Merkel gab es das ja eigentlich nicht.
Ja, also das glaube ich schon, weil Merz auch ihn das machen lässt, so. Also wie das da wiederum wäre im Konfliktfall, das wird man noch sehen. Also wahrscheinlich offenen Widerspruch fände er da auch nicht gut, aber sozusagen die ordoliberale Stimme zu sein, das erwartet der, glaube ich, auch ein Stück weit von der Partei. Aber also Carsten Linnemann war schon sehr enttäuscht, glaube ich, ohne dass er es mir jetzt so gesagt hätte, dass Merz nicht mehr um das Ressort Arbeit und Soziales gekämpft hat, weil da hätte Linnemann gerne noch mehr Reformen durchgesetzt.
Einen Kopf müssen wir diskutieren noch. Das ist der Fraktionschef, Jens Spahn. Da wird ja oft gesagt, das ist der Einzige, dem Leute zutrauen, er würde sich irgendwann von der AfD zum Kanzler wählen. Und auch alle oder viele haben auch gesagt, es wäre ein großer, großer Fehler, ihm die Fraktion zu geben, weil er dann sofort anfängt, daraus eine eigene Machtbasis zu bauen. Ich frage mich bei solchen Sätzen dann immer, sind das so Sätze, die man sich immer weiter erzählt und irgendwann werden sie wahr? Oder glauben Sie wirklich, dass er da, dass Friedrich Merz einen Fehler gemacht hat, ihn dahin zu setzen?
Also ich glaube, es ist jedenfalls sehr riskant, weil definitiv gehört Spahn halt zu den Kronprinzen und mit der Fraktion hat er sich eine Bastion geschaffen oder wird er sich schaffen, die Merz gefährlich werden kann. Und die Frage, ob, also man sieht ja jetzt in der Art und Weise, wie über die Linke geredet wird, obwohl man jetzt gerade mit denen zusammen abgestimmt hat, allerdings auch mit der AfD, ne, muss man sagen. Auch die AfD hat der Geschäftsordnungsänderung zugestimmt, die jetzt nötig war, um den zweiten Wahlgang schon am Dienstag zu machen. Der Spahn, glaube ich, wird ja gezwungen sein, als derjenige, der an der ersten Front steht, wo es um die Konfrontation mit der AfD geht, die Abgrenzung von der AfD vorzunehmen. Denn also es wird ja so sein, eine Merz hält eine Regierungserklärung, dann antwortet Alice Weidel und dann ist der Nächste, der wieder auf Alice Weidel antwortet, der Fraktionsvorsitzende der Union. Und da kann ja der Spahn sich nicht hinstellen und sagen, Alice Weidel hat recht in dem und dem und dem Punkt. Und ich unterstelle ihm schon, dass er in vielen Fragen durchaus ähnlich tickt, aber ich würde ihm jetzt nicht unterstellen, ich weiß es einfach nicht, dass er so mir nichts, dir nichts mit denen ein Bündnis eingehen würde. Also so, das. Aber er hält ab und zu mal den Zeh ins Wasser, um die Temperatur zu prüfen und mal zu sehen, wie das so ankommt.